Es herrscht Trauer, Traurigkeit und Wehmut. Der Blick ist im Hier und Jetzt, aber doch in der Zukunft. Denn Jesus wird wieder einmal weggehen. Dieses Mal aber richtig weg. Ein Abschied für immer. Die Predigt bezieht sich auf Johannes 16, 5 bis 15. Und ich werde den ersten Teil, 5 bis 7, jetzt mal lesen. Aus der NGÜ. Aber jetzt gehe ich zu dem, der mich gesandt hat, und keiner von euch fragt mich, wohin gehst du? Denn ihr seid erfüllt von tiefer Traurigkeit über das, was ich euch sage. Doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Die Jünger wissen, dass sie Jesus bald nicht mehr sehen werden. Der Jesus, auf den sie ihr ganzes Leben aufgebaut haben, ihr Leben nach ihm ausgerichtet haben, von dem sie so fasziniert sind. Unfassbare Dinge, die sie erlebt haben, durch dick und dünn. Von dem sie eine Faszination erlebt haben, durch das Leben und durch den Tod. Die Kraft der Liebe, Nächstenliebe in Aktion konnten sie erleben. Die Ausstrahlung von Jesus, die Massen in Bann gezogen hat, diese positive, wohlwollende Autorität, die er ausstrahlte, all das soll nun vorbei sein? Es ist die Angst davor, alleine zu sein, sich zu verlieren, unterzugehen, weil der Halt im Leben schwindet. Jesus fällt es nicht leicht, sie alleine zu lassen. Es macht ihn betroffen. Die Abschiedsreden sind in einem Glanz geschrieben, wo Jesus weiß, dass er wieder auferstehen wird. Auch, dass er nach Himmelfahrt eines Tages wiederkommen wird. Er weiß, dass er als Sieger zurückkehren wird. Doch die Zeit bis dahin wird schwer. Es folgen tragische Zeiten, schwere Zeiten, heftige Zeiten. Jesus hält daran fest und glaubt daran, dass er wiederkommt, als Sieger über das Böse. Und doch kommt nun der Zeitpunkt für den Abschied. Er erklärt ihnen, dass er gehen muss, weil jetzt was anderes dran ist. Der Geist soll nun kommen und er muss dafür gehen. Jesus als Mensch ist mit seiner räumlichen Einschränkung natürlich begrenzt darin, die Herzen zu erreichen. Nicht jeder Mensch kann ihn live sehen, erleben. Der Geist hat da ganz andere Möglichkeiten. Die Menschheit und den Menschen in ihrer Dimension zu erreichen. Und so verabschiedet er sich in dem Bewusstsein, dass es nicht leicht wird. Mit gebrochenem Herzen, Schmerz, lässt er sie zurück. Sie sind nun erstmal auf sich alleine gestellt. Jesus versteht ihren Kummer, ihren Schmerz, ihre Angst. Der Schmerz über den Verlust seiner konkreten Anwesenheit wird sie in tiefe Zweifel stürzen. In natürliche aufkommende Zweifel. Wenn die Faszination seiner unmittelbaren Gegenwart weggefallen ist, wenn die Einsamkeit das Nachdenken und Grübeln einsetzt, dann werden sie sich fragen, was damals eigentlich los war. Vielleicht, ob Jesus wirklich von Gott kam? Und wenn die Lage dann auch noch schwierig wird, wenn es zu Widerständen oder zu Verfolgung der Gemeinde kommt, werden Sie sich die Frage stellen, hat Gott wirklich das Böse besiegt? Ist das Gute wirklich mächtiger als das Böse? Und all diese Fragen und Zweifel werden sich bündeln in der Frage, ob der christliche Glaube wirklich die richtige Religion ist. Ob nicht alles eine Täuschung war. Und ob man nicht vor Selbstschutz lieber auf hochfliegende Hoffnungen und Erwartungen verzichten sollte. Jesus schaut bis zum Horizont und sieht all das. Er sieht all das Schwere. Er sieht und er nimmt es wahr. Und dann blickt Jesus durch den Horizont und sieht, dass es gut wird. Und genau darin liegt die Herausforderung. Es wird gut, aber es ist noch schwer. Es ist bei diesen Abschieden so, als würde er als Elternteil das Kind noch trösten wollen, bevor er nun weggeht. Das Kind begreift gar nicht so recht, warum das jetzt alles überhaupt geschieht. es verlassen wird und nun ohne ihn zurückbleibt. Und Jesus spricht in diese Traurigkeit hinein, mit dem Wissen, dass ihr Glaube herausgefordert wird, dass die Gläubigen unterschiedlicher Generationen der Jahrhunderte schwere Zeiten durchstehen müssen, weil nicht jeder konform gehen wird, weil nicht jeder ihren Lebensentwurf verstehen wird, weil die Religionsfreiheit nicht zu jeder Zeit gegeben ist, weil der Glaube an Jesus ihnen Probleme machen wird, weil sie zweifeln werden, weil sie sich alleine gelassen fühlen werden, ratlos und überfordert. Es wird schwer, weil sie ihn nicht mehr wirklich verstehen und begreifen und an ihm verzweifeln werden. Und Jesus mutet es ihnen zu. Er mutet es ihnen zu. Sie müssen erwachsen werden, auf eigenen Beinen stehen, ohne ihn als unmittelbare Leitfigur, die direkt und verständlich den Weg weist. Nicht mehr mitlaufen, sondern eigene Entscheidungen treffen. Erwachsen werden ist müßig. Auch als geistlicher Mensch steht man vor dieser Herausforderung. Aber er mutet es zu. Und trotzdem fällt es ihm nicht leicht. Jesus sieht, dass die Aussicht bis zum Horizont echt nicht schön ist. All das Leid im Einzelnen, aber auch im Großen steht bevor. Erst sein Leidensweg zum Kreuz, der Tod, dann die lange Zeit nach Himmelfahrt bis zur Wiederkunft, die noch immer nicht stattgefunden hat. Ein Abschied bis heute. Und für diese Zeit, die er nicht hier ist, ist es ihm wichtig, ihnen was zuzusprechen. Er blickt durch den Horizont und zeigt eine Perspektive auf, um sie für genau diese Zeit zu stärken. 8-11. Und wenn er kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht, darin, dass sie nicht an mich glauben. Er wird ihnen zeigen, worin sich Gottes Gerechtigkeit erweist, darin, dass ich zum Vater gehe, wenn ich euch verlasse und ihr mich nicht mehr seht. Und was das Gericht betrifft, wird er ihnen zeigen, dass der Herrscher dieser Welt verurteilt ist. Ich muss zugeben, es sind Worte, die treffen in der Form nicht unbedingt mein Herz. Es klingt alles sehr juristisch. Sünde, Gerechtigkeit, Gericht. Und das ist es auch. Man stolpert drüber und tendenziell schreibt man sich dann in die Bibel: Hä? Aber Jesus nutzt Worte, die an einen Prozess angelehnt sind. Die Sünde, das Vergehen bestehe darin, dass sie nicht an ihn glauben. Die Gerechtigkeit, und das ist ziemlich sperrig, zeigt sich darin, dass er zum Vater geht, also in die Nähe Gottes kann. Was ist da die Gerechtigkeit? Und der Endbefund, das Gericht, besteht darin, dass deutlich wird, dass der Herrscher der Welt verurteilt ist. Er versucht deutlich zu machen, dass alles gut wird. Er verspricht ihnen gewissermaßen mit dieser Vision, mit dieser Darstellung von diesem Gerichtsprozess, versucht Jesus den Jüngern Kraft zu geben für die Zukunft. Er ermutigt sie, den Blick durch den Horizont zu wagen, inmitten der Schwere der Zeit. Den Blick auf das Danach zu werfen, über das Hier und Jetzt hinweg in die gute Zukunft zu sehen, durch den Horizont zu schauen. Diese bildhafte Formulierung versucht Hoffnung auszudrücken und kommt von folgender Geschichte, die im Internet kursiert, auf unterschiedlichsten Arten und Weisen. Ein Missionar arbeitete jahrelang in den sogenannten Papuas, Papua-Neuguinea, Insel nördlich von Australien. Bei der Bibelübersetzung in die Sprache der Einheimischen fand er nicht den rechten Ausdruck für das Wort Hoffnung. Er suchte lange nach diesem Begriff, bis er eines Tages sein neugeborenes Kind zu Grabe tragen musste. Ein Papua-Junge, der zusah, wie der Vater seinen Sohn begrub, sagte zu dem Missionar: Ich sehe dich gar nicht weinen. Darauf der Vater: Warum denn? Wir werden uns wiedersehen. Unser Kind ist bei Gott. Und der Junge für sich: Ja, ich hörte es. Ihr Christen schaut über den Horizont hinaus. Das hat den Vater gepackt. Und jetzt wusste er, wie er das Wort Hoffnung zu übersetzen hatte. Diese Hoffnung macht es möglich, alle Zeiten zu durchstehen. Mich stört an dieser Geschichte aber ehrlich gesagt, dass der Vater aufgrund dieser Zukunftsperspektive sich fragt, warum er denn weinen solle. Ich würde es gerne einfach streichen, aber ich nutze es lieber, um einen falschen Schluss aus Gesagtem zu verhindern oder davor zu warnen. Denn ich hoffe, dass dieser Vater auch weinen konnte und nicht nur in der Ewigkeitsperspektive gelebt hatte. Denn diese Perspektive, die nicht bis zum Horizont, sondern durch den Horizont hinausgeht, kann Kraft geben. Das bedeutet aber nicht, dass es in dem Moment leicht ist. Das Leid, der Schmerz, die Trauer ist für hier und jetzt real und will gefühlt werden. Er will nicht mit heiligen Floskeln weggebügelt werden. Und Jesus möchte den Jüngern diese Perspektive geben, durch den Horizont hindurch zu blicken. Es wird alles gut. Er tut es, weil er weiß, dass es schwer wird, dass es schwer ist. Er mutet ihnen zu, dass sie an ihre Grenzen kommen, über sie hinauswachsen, über sich hinauswachsen und schwere Zeiten durchleben. In all dem möchte er ihnen Sicherheit geben. Er verspricht ihnen, dass sie im Recht sind, bei allen Zweifeln. Und er nutzt dafür dieses Versprechen, die Ankündigung, wie es werden wird. Wie der Heilige Geist den Menschen, die ihnen vorher das Leben schwer gemacht haben, die Augen dafür öffnen wird, dass der Glaube an Jesus gerechtfertigt ist, dass Jesus der Sohn Gottes ist und sie ihn zu Unrecht verurteilt und ermordet haben und dass das Gute gesiegt hat. Das werden sie erkennen. Wie ein Flock haut er es ihnen noch ein, sichert es ihnen zu, dass diese Dinge wichtig und richtig sind, sie sich daran festhalten können, komme was wolle, mit der Verheißung, dass auch alle anderen es eines Tages erkennen werden. Und in diese drei Kerndinge möchte ich kurz reinschauen. Und man könnte es auch als rein Zoomen verstehen, immer ein Stück tiefer in den Kern des Evangeliums hinein, von außen nach innen. Das erste ist der Glaube an Jesus, abgeleitet von der Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Manchmal finde ich es komisch. Es sind so große Themen und Fragen, es sind so bedeutende Dinge, um die es in Religion geht. Und am Ende ist es ein, glaubst du es oder glaubst du es nicht? Glaubst du der Geschichte? Der Glaube ist es, der den Unterschied macht. Und darin erkennt man, dass der Glaube eine gewaltige Kraft und Bedeutung hat. Es ist nicht nur eine Kopfsache, die fragil und wetterabhängig ist. Wenn man eine Sache glaubt, kann man eine unfassbare Kraft dafür aufbringen. Das trifft sowohl für gute als auch für fatale Dinge zu. An etwas zu glauben erzeugt eine Kraft und auf Dauer gründet es ein Fundament. Es ist ganz schwer, von außen daran zu rütteln und zu schütteln. Ich würde sagen, lieber verbiegen wir Realitäten und Wahrheiten, als dass wir unseren Glauben aufgeben oder weiterentwickeln. Glaubst du der Geschichte von Jesus? Stellt sich hier die Frage. Glaubst du, dass es passiert ist, was uns überliefert ist? Jesus sagt hier, die Sünde der Menschen besteht im Kern darin, dass sie nicht an mich glauben. Er bestärkt sie also nochmal zum Abschied darin, dass das, was sie erlebt haben, nachhaltig richtig ist. Sie keinen Fiebertraum hatten oder falsch liegen. Das nächste leite ich von der Gerechtigkeit ab. Die Gerechtigkeit besteht hier darin, dass Jesus bei seinem Vater sein wird. Vor allem hier ist ein Hä? Angebracht. Jesus wurde schlussendlich verurteilt, weil ihm anfangs Gotteslästerung vorgeworfen wird. Er behauptet zu Unrecht, er sei Gottes Sohn, sagen sie. Sie ermächtigen sich darüber zu bestimmen, ob es nun wahr ist oder nicht. Pilatus hat auch seine Schwierigkeiten, damit ein klares Urteil zu fällen. Doch der Mob um die geistlichen Vertreter fällen das Urteil zum Tode. Jesus sagt hier bei der Verabschiedung, die Gerechtigkeit bestehe darin, dass er bei seinem Vater sein wird. Die Gerechtigkeit besteht nicht darin, dass sie bestraft werden oder sie sich geirrt haben, nicht darin, dass sie ihren Fehler eingestehen. Nein, er erfährt die Gerechtigkeit darin, dass er in der Nähe seines Vaters sein kann. Ich empfinde das als sehr kraftvolle Aussage. Es ist keine Genugtuung oder Vergeltung. Es ist einfach nur die Präsenz, dass in der Nähe des Vaters sein können. Das ist genug. Dafür nimmt er alles in Kauf. Und das geht natürlich nur, weil Jesus der Sohn Gottes ist. Der zweite Kreis, den er hier zieht. Du glaubst nicht nur der Geschichte von Jesus, sondern du glaubst, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Nicht einfach nur ein Prophet, ein Mythos, eine Legende, sondern der Sohn Gottes. Ein Flock, den Jesus ihnen setzt und der ihm wichtig ist. Und schließlich das Herzstück. Jesus ist gestorben und wieder auferstanden. Die Auferstehung von Jesus und damit der Sieg Gottes über das Böse ist vollzogen. Er setzt das als weiteren Flock dazu. Den inneren Kreis, den Kern des Evangeliums, die gute Nachricht, dass Jesus den Tod besiegt hat und dem Bösen den Stecker gezogen hat. Das Böse ist besiegt, der Herrscher verurteilt. Bei all den schlimmen Nachrichten und Dingen, die auf uns einprasseln, die wir erleben, mag dieser Punkt vielleicht ein großes Fragezeichen hervorrufen. Tut es auch, denn es ist nicht wirklich schön. Es ist nicht das Paradies, doch es ist eine Sonderstellung, die hier eintritt. Das Urteil ist gesprochen und doch ist es noch nicht vollstreckt. Wir leben auf dieser Erde und erleben viel Unrecht und Böses herrscht hier. Doch es ist die Perspektive durch den Horizont, die zeigt, alles Leid hat ein Ende. Das Böse wird weichen, es ist besiegt. Das Geniale ist, dass wir durch Jesus nun ganz neue Möglichkeiten haben, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Weil er uns die Augen öffnet. Die Augen öffnet für uns, für Gott und für das Umfeld. Dass wir dazu befreit und befähigt werden, das Licht, das Gute in diese Welt zu tragen. Wir selbst sind dran, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Das ist das, was Jesus selbst auf der Erde vorgelebt und gepredigt hat. Diese kompromisslose Liebe, die er durch seinen Tod am Kreuz in seiner ganzen Dimension ermöglicht hat, dass das Böse besiegt wird. Der Herrscher der Welt ist verurteilt, sagt er. Das Urteil ist gesprochen und setzt damit den Flock in die Herzen der Jünger, dass das Endergebnis feststeht. Daran wird nicht gerüttelt, es ist der Blick durch den Horizont inmitten all der Schwere, dem Leid, der Blick durch den Horizont, der Kraft und Durchhaltevermögen geben soll. Der Abschied von Jesus mit dieser tröstenden Hoffnungsperspektive. Und das ist bei weitem nicht alles, was Jesus ihnen zum Ende sagen möchte. Er möchte durchaus noch sehr, sehr viel mitteilen, wie er sagt. Aber er merkt, das kommt gar nicht mehr richtig an. Die schaffen das nicht, die packen das nicht mehr. 12 bis 15. Ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr werdet jetzt überfordert. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen. Er wird das sagen, was er hört. Und er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren, denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Aus diesem Grund sage ich, was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Nachdem Jesus den Jüngern zunächst diese Sicherheit zugesprochen hat und diesen Gerichtsprozess aufgezeigt hat, verweist er nun darauf, dass der Kontakt dennoch nicht vorbei ist. Sowohl der inhaltliche als auch der beziehungstechnische Teil. Zum Inhaltlichen sagt er, der Heilige Geist wird später noch weitere Dinge mitteilen, wofür sie jetzt noch nicht bereit sind, weil ihr Herz voller Trauer ist, weil sie überfordert sind, weil es zu viel ist. Weil sie schlichtweg überfordert sind. Manchmal muss man einfach noch nicht wissen, was nächstes Jahr ist. Aber sie erfahren, es ist ein weiterer Kontakt vorhanden. Sie werden nicht einfach planlos abgesetzt und müssen schauen, wie sie nun mit dem Gesagten von Jesus zurechtkommen. Es besteht noch Kontakt. Und zu guter Letzt stellt er noch die Dreieinigkeit Gottes dar und betont, dass jetzt nicht was ganz anderes losgetreten wird, sondern eine Weiterführung folgt. Jesus ist nicht aus der Welt, sondern mittelbar mit dem Geist, mit den Jüngern in Kontakt. Es ist er, der dahinter steckt. Und es ist der Vater, der mit ihm eins ist. Er macht also die Dreieinigkeit deutlich. Mit all dem verabschiedet sich Jesus von diesen Jüngern, von seinen trauernden Jüngern. Er weiß, dass nun eine schwere Zeit folgt. Und es ist erforderlich, dass sie erwachsen werden. Sie werden schwere Zeiten begegnen und viel durchmachen müssen. Jesus weiß, dass diese Zeit herausfordernd wird, auf verschiedensten Ebenen, ob es nun von außen oder von innen ist. Doch Jesus selbst glaubt selbst felsenfest an diese Sache. Er weiß, dass er als Sieger wiederkommt und gibt den Jüngern diese Siegermentalität mit. Haltet durch, schaut durch den Horizont und erkennt, dass es sich lohnt. Er stellt ihnen diesen Pflock, diese Flöcke mitten ins Herz und zeigt, worauf es ankommt. Bei all den Irrungen und Wirrungen in der Weltgeschichte, die sie so mit sich bringt, können sie daran festhalten, an Jesus zu glauben, daran, dass Jesus Gottes Sohn ist und dass das Gute siegt. Es ist die Zukunftsperspektive, die ihnen Kraft geben soll. Und es ist am Ende die Gegenwart Gottes, für die es sich lohnt. Und die Gegenwart Gottes muss so unfassbar sein. Ich bin gespannt, wie viel wir auf der Erde davon erleben und verstehen werden. Amen.